Liebe Exerzitienteilnehmer bei Radio Horeb, ich begrüße Sie ganz herzlich, die Sie jetzt Ihr Gerät eingeschaltet haben, zu den Exerzitien unter dem Thema: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagte: Komm. Wir betrachten in diesen Tagen der Exerzitien diese Szene, die uns im Matthäusevangelium berichtet wird. Die Jünger geraten in schwere Seenot, in Lebensgefahr. Und sie rufen in ihrer Angst, sie schreien in ihrer Angst, aber sie rufen nicht nach Jesus. Sie müssen lernen, Jesus zu verinnerlichen, zu begreifen, dass er der Handelnde in ihrem Leben ist, auch in den Situationen der Gefahr. So wollen wir heute Nachmittag das Thema Heilung durch Versöhnung betrachten. Und ich möchte uns unter den Segen Gottes stellen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Herr unser Gott, so oft sind wir fixiert auf die eigenen Lebensbedingungen und Lebensumstände. Wir sind so gefangen vom Augenblick oder von den Herausforderungen, weil wir gut dastehen oder gut erscheinen möchten, weil wir uns verstellen, um eigene Schwächen, Grenzen und Fehler zu überdecken. Wir versuchen, ein Bild von uns zu geben, das anderen besser gefallen könnte als die Wirklichkeit, die wir selbst an uns wahrnehmen. Es ist so schwer, manchmal uns selbst anzunehmen, auch mit unseren eigenen Ecken und Kanten, Fehlern und Grenzen. Es ist manchmal auch so schwer, unsere Lebenssituation anzunehmen, in der wir stehen, und die Menschen um uns herum anzunehmen. Wir sind so oft den Stürmen des Lebens ausgesetzt und es ist so schwer, das anzunehmen. Jesus, wir bitten dich um deine heilsame Barmherzigkeit, um die Kraft deines kostbaren Blutes, durch das wir erlöst sind und reingewaschen und geheiligt. Mach, dass dieses kostbare Blut, das du für uns vergossen hast, heute noch mehr für uns wirksam wird, dadurch, dass du einiges ins Licht hebst, dass du verwandeln willst und heilsam berühren willst. Amen. Manche Menschen in der Mitte ihres Lebens vor allen Dingen schauen zurück auf das, was gewesen ist, und versuchen dann mit Gewalt noch einmal das Steuer ihres Lebens herumzureißen, weil ihnen deutlich wird, was sie vielleicht alles versäumt oder verpasst haben in ihrem Leben, was vielleicht falsch gelaufen ist oder wo sie vielleicht in falsche Richtung investiert haben oder wo sie gemerkt haben, ich habe mein Leben über weite Strecken vertrödelt oder vergeudet. Ich bin nicht meiner wirklichen Berufung gefolgt. Und sie versuchen, alles nochmal wieder von vorne zu beginnen. Diese Torschlusspanik in der Mitte des Lebens. Midlife-Krise nennen wir das auch. Menschen wird plötzlich bewusst, dass sie ganz unversöhnt sind mit ihrer Vergangenheit und mit sich selbst und ihrem eigenen Leben. Auch wenn Menschen ein gewisses Alter erreichen und den Eindruck haben, die Kräfte lassen nach, man wird langsamer und müder, das Leben scheint einen von rechts und links zu überholen, man hat manchmal den Eindruck, als wenn man in der Gesellschaft gar nicht mehr richtig zählt, dann wird es manchmal einsam um Menschen, die älter werden. Und in dieser Einsamkeit schauen sie zurück, blättern vielleicht in alten Fotoalben, haben Erinnerungen an vergangene Zeiten, fallen in Trauer über das Gehabte, über das Besessene und das, was ihnen verloren gegangen ist. Menschen zu jedem Lebenszeitraum können zurückschauen und auf einmal spüren, dass sie neben der eigenen Spur sind, dass sie eigentlich gar nicht zu ihren Möglichkeiten durchdringen. Man versucht, den Grund zu finden. Man findet natürlich Haken und Ecken in sich selbst, Schwächen, Selbstzweifel, Fehler, Grenzen. Man findet aber auch in den Lebenssituationen Gründe dafür und man findet auch Gründe in anderen Menschen. Aber es ist so, dass Menschen in solchen krisenvollen Rückblickzeiten, wo sie mit sich und der Welt, vielleicht auch mit Gott, unzufrieden sind, auf einmal merken, dass sie ganz unversöhnt sind. Dass dieser Zustand der Unversöhntheit in ihnen Gift und Galle freisetzt. Enttäuschung, Traurigkeit, Wut, Zorn. Schuldvorwürfe gegen andere, gegen Gott und gegen sich selbst. Sein Zustand der Unversöhntheit ist eine große Blockade. Wir haben gestern im Vortrag auch über diese Blockaden gehört, die auch Sünden sein können. Solche Blockaden sind unüberwindliche Mauern, Stolpersteine, bei denen wir vielleicht hängen bleiben. Und über einen langen Zeitraum des Lebens kann man merken, dass man mit einem gewissen unversöhnten Schuldvorwurf anderen, sich selbst oder Gott gegenüber, lebt. Man geht damit irgendwie zur Normalität über, aber man darf diesen Bereich überhaupt nicht berühren, man darf sich dem gar nicht nähern. Das ist manchmal wie traumatisiert und die leiseste Berührung eines solchen Bereichs des eigenen Lebens löst große Schmerzen aus. Was tut das weh? Gerade angesichts der eigenen Schwächen und Fehler, die man ja so oft peinlich vermeiden und verbergen möchte, wenn ich die anschaue, wenn ich mich denen nähere oder wenn ich darauf hingewiesen werde oder darauf gestoßen werde, wie oft reagiere ich beleidigt oder übertrieben, in meiner Ehre gekränkt, wobei der andere mir vielleicht gar nichts wollte, aber er hat unwissentlich eine solche Schwachstelle berührt, die mir doch so viel Kummer schon bereitet hat. Was tut das weh, an diese Stellen zu kommen? Was ist das schmerzhaft, mit diesen Dingen zu leben? Und was macht uns ein solcher verborgener Gegenstand unseres Lebens auch einsam? Weil man oft auch gar nicht gelernt hat, sich darüber anderen mitzuteilen. Das ist so sprachlos in einem selbst. Solche Grenzen, solche Fehler, ja, solche Unversöhntheiten, die einem plötzlich bewusst werden, vielleicht in der Mitte des Lebens, vielleicht im Alter, vielleicht aber auch zu irgendeinem Zeitpunkt des Lebens, vielleicht schleppt man sich mit einem bestimmten Ding, mit einer bestimmten Eigenschaft schon ein ganzes Leben herum, mit einer Charaktereigenschaft, mit einer Veranlagung, was auch immer das sein mag. Und vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie, selbst wenn sie fromm sind, wenn sie eine gute Beziehung zu Gott haben wollen, wenn sie sich bemühen, gläubige Menschen und gläubige Mitglieder der Kirche zu sein, sie spüren nicht, wie sie häufig mit einem solchen ungelösten Schuldvorwurf Gott gegenüber auch leben. Gott, du bist es, der das zugelassen hat. Du hast es zugelassen, dass ich mich mit solchen Fehlern entwickle, dass ich mit einer solchen Kugel am Bein herumlaufen muss und mich mein Leben lang damit herumschleppe. Wenn ich es aussprechen würde, wäre es mir so peinlich. Wenn andere das berühren, tut es so weh und ich ziehe mich zurück wie eine Schnecke in ihr Schneckenhaus. Unversöhntheiten. Unversöhntheiten gibt es in Hülle und Fülle in unserem Leben. Schauen wir noch einmal auf die Apostel in ihrem Boot auf dem See. Sie werden von Wind und Wellen hin und her getrieben, ihr Leben gerät in existenzielle Gefahr und sie sind verständlicherweise ganz ausgerichtet und fixiert auf das, was da im Augenblick geschieht und was ihnen die Luft zum Atmen nimmt, was sie bedroht an Leib und Leben. Und sie schreien vor Angst, heißt es da. Sie rufen noch nicht zu Jesus. In den Evangelien, wie heute Morgen im Gottesdienst bereits erwähnt, in den Evangelien werden die Jünger eigentlich gar nicht als betende Menschen dargestellt. Die Apostel selber sind ja teilweise die Evangelisten und haben diese Berichte geschrieben. Sie wollen damit deutlich machen, wie sehr sie durch Jesus auch gelernt haben, die Dinge ihres Lebens völlig anders zu sehen. Sie mussten es teilweise auch schmerzhaft und durch angstvolle Schulen des Lebens lernen, in jeder Situation auf ihren Herrn und Meister zu schauen. Erst als Jesus sich in den Wellen als ihr Herr und Meister, Jesus Christus, der Sohn Gottes, zu erkennen gibt, da fassen sie Vertrauen. Die richtige Lehre aus der Schule des Evangeliums wäre auch in dem Moment schon gewesen, sofort mit Beginn dieser Krise nach Jesus Ausschau zu halten, nach ihm zu rufen, ihn zu verinnerlichen und im Vertrauen zu leben, Herr, was immer du zulässt, ist in deinem Plan. Und was in deinem Plan ist, wird mir nicht schaden. So wie der Apostel Paulus einmal formuliert, nichts wird denen schaden, die Gott lieben. Nichts wird denen schaden, die Gott lieben. Auch nicht eine Behinderung, auch nicht eine Grenze, mit der wir leben, auch nicht eine Unvollkommenheit, eine mangelnde Intelligenz, mit der ich schon so oft gedemütigt oder beleidigt worden bin, oder eine körperliche Eigenschaft, über die sich andere schon so lustig gemacht haben. Und ich lebe mit den Schmerzen bis heute, oder dass meinem Namen so viel Übles mitgespielt worden ist, dass man sich über meinen Namen lustig gemacht hat. Das ist, als ob man meine Identität, meine Persönlichkeit verletzt. Vielleicht in früher Jugend hatte ich gar nicht die Kraft, mich dagegen zu wehren oder mich abzusetzen und zu distanzieren und zu sagen, die können ja sagen, was sie wollen. Ich bin stolz auf meinen Namen. So etwas wächst einem ja erst im Lauf des Lebens zu. Die Jünger also in ihrem Boot sind ganz fixiert auf diese Lebensumstände im Augenblick, auf die Stürme und auf die Wellen. Und so geht es uns häufig auch. Auch wenn wir in fortgeschrittenem Stadium geistlicher Entwicklung sind, wir sind doch häufig so fixiert auf diese Fehler in unserem eigenen Leben, auf die Begrenztheiten unseres Lebens, auf das, was uns schon so übel mitgespielt hat, auf Menschen, die uns verletzt haben, vielleicht auch traumatisiert haben, Unfälle, die wir miterleben mussten, Menschen, die uns plötzlich genommen wurden, was auch immer es ist, das ganze Paket der Lebenserfahrungen, das uns eben in eine Disposition bringt, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns die Stille nehmen, darüber nachzudenken, dann bricht es manchmal förmlich über uns herein. Was ist doch das alles gewesen in meinem Leben? Und man sitzt dann da, hält Rückschau und analysiert, dass er vielleicht gar nicht schlecht ist, aber man tut es häufig doch ohne Jesus. Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, es vor sich auszubreiten wie ein Fotoalbum, ja, dann wird einem manchmal Angst und Bange. Und dieses Fixiertsein auf sich selbst, das arme, arme Ich, dem so übel mitgespielt worden ist, dann sind wir auf einmal in der Situation der Jünger in dem Boot in Lebensgefahr auf dem See. Ganz fixiert auf uns selbst. Und in solchen Momenten können wir einfach nicht glauben, dass Gott es gut mit uns gemeint hat. Wenn er es doch gut gemeint hätte, dann hätte er mich doch irgendwie aus diesen Situationen erlöst, aus dem Schrecklichen, was ich erleben musste, aus dem Schmerzhaften, aus dem, was ich bis heute unversöhnt mit mir herumtrage. Diese Unversöhntheit möchte ich heute Nachmittag ansprechen. Das Alte Testament endet mit dem Hinweis im Buch Maleachi, wenn der Prophet Elia wiederkommt, so heißt es da, dann wird er das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne wieder ihren Vätern, damit ich nicht kommen und die Welt strafen muss, spricht Gott. Also am Ende der Zeit wird es diese Versöhnung geben. Die Bibel drückt es in wunderschöner Beschreibung aus. Das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne wieder ihren Vätern. Im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel wird über Johannes den Täufer gesprochen. Bei der Ankündigung seiner Geburt sagt der Engel, dass er der wiedergekommene Elias sein wird, der die Herzen der Väter wieder den Kindern zuwenden wird. Also fast wortgleich greift der Engel Gabriel hier diese Vision des Propheten Maleachi auf. Und so wird deutlich, dass Johannes der Täufer an der Grabenstelle zwischen dem Alten und dem Neuen Bund steht und genau diesen Auftrag zu erfüllen hat, damit der Messias kommen kann und die Endzeit, die angekündigt ist, beginnt. Das Herz der Väter soll wieder den Söhnen zugewandt werden. Aus dem Gedanken ist unser Wort Versöhnung geworden. Versöhnung zwischen den Generationen, Versöhnung zwischen altem und neuem Bund. Paulus spricht davon, dass diese Versöhnung längst stattgefunden hat durch das Kreuzesopfer Jesu Christi und sein kostbares Blut. Durch diese Lebenshingabe hat Gott die beiden Teile, nämlich den alten und den neuen Bund, miteinander versöhnt. Juden und Christen sind in Christus versöhnt. Nur Menschen kriegen diese Versöhnung oft nicht hin. In Jesus Christus ist das Wesentliche bereits geschehen. Jesus Christus hatte uns durch sein kostbares Blut, das er am Kreuz vergossen hat, versöhnt mit dem Vater. Auch dieser Gedanke taucht häufig bei den Evangelisten bzw. bei den Aposteln in den Apostelbriefen auf. Wir sind versöhnt mit Gott durch die Hingabe, die Jesus erwirkt hat. Das kostbare Blut Jesu, also das seit 2000 Jahren in diese Welt hineinfließt, in unsere Herzen fließt, weil es bei Gott nur das ewige Jetzt gibt. Wenn wir uns des Gedanken bewusst werden, dann werden wir hineingezogen in dieses ewig Jetzt des Kreuzesopfers Jesu Christi. Wir stehen sozusagen unter diesem Schauer, unter dieser Dusche des kostbaren Blutes und werden geheiligt und gereinigt. Alles das, was unversöhnlich in uns ist, findet da seine Erlösung. Es wird abgewaschen. Wir brauchen nur unsere Blickrichtung zu ändern, weg von unserer eigenen Fixiertheit auf die Situationen unseres Lebens, auch unserer Gegenwart, hin zu Jesus Christus und ihm alles das, was uns bedrängt, was unversöhnt in uns ist, ihm hinlegen, damit er es anschaut mit dem Blick seiner Liebe. Und das ist heilsamer Blick. Was Jesus anschaut, kann nicht unverwandelt bleiben. Auch die schmerzhaften Situationen meines Lebens. Es nützt also nichts, etwa in der Midlife-Krise das Steuer des Lebens nochmal mit Gewalt herumzureißen und jetzt diametral entgegengesetzt etwas zu versuchen, was man bisher nicht gelebt hat. Die ungelebten Teile seines Lebens jetzt plötzlich in Leben zu verwandeln. Das wirkt manchmal so skurril und so kurzatmig. Torschlusspanik, wie gesagt. Man möchte aus eigener Kraft es nochmal versuchen, dem Leben einen anderen Sinn und eine größere Fülle zu geben. In dieser Phase wird auch viel zerbrochen an Beziehungen, an beruflichen Karrieren. Oder manche machen sich auch im positiven Sinne noch einmal tiefer an die Sache und leben das, wofür sie sich entschieden haben, noch einmal mit neuer Kraft, mit vertiefter Kraft in der gleichzeitigen Hinwendung zu Christus. Ehen können in dieser Phase besonders zerbrechen oder eben auch durch die gemeinsame Hinwendung der Ehepartner auf Christus mit einer gleichmäßig ausgerichteten Blickrichtung auf Christus eine neue Tiefe und einen neuen Sinn, eine neue Farbe, ein neues Licht erhalten. Ich habe nicht wenig solcher Ehepaare kennengelernt, die es mit dieser gemeinsamen Hinwendung zu Christus zu einer ganz neuen Lebensfülle geschafft haben. Menschen, die mir dann gesagt haben, wir haben aufgehört, uns am Fehler der anderen aufzureiben und sich nur auf die Fehler des anderen zu fixieren oder auch auf die eigenen Fehler und immer nur in dieser Selbstanalyse zu bleiben, sondern es einfach mal auf sich bewenden zu lassen und zu erkennen, ich verändere den anderen nicht. Es ist schwer genug, mich selbst zu verändern, aber wir können uns miteinander Christus hinwenden, der uns liebt, trotz all der Dinge, die es in unserem Leben gibt. Schmerzhaft, begrenzt, sündhaft. Gott ist nicht an unserer Limitiertheit interessiert, sondern er weiß, wie er uns erschaffen hat. Er ist derjenige, der die Fülle bewirken will durch uns, wenn wir ihn einladen und dazu bitten. Also die Versöhnung ist der Auftrag, mit dem das Alte Testament endet und mit dem das Neue Testament beginnt. Diese Versöhnung, von der Jesus Christus in der Bergpredigt etwas spricht, wenn er sagt, wenn du dein Opfer zum Altar bringen willst und dir fällt dabei ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann geh zuerst, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und dann bring deine Opfergabe dar. Wir müssen nicht alle sofort loslaufen, wenn uns das bewusst wird, dass irgendjemand mit mir unversöhnt ist oder ich mit jemandem unversöhnt bin, sondern die Umkehr beginnt ja im Herzen, in dem Augenblick, wo ich in der Besinnung am Beginn einer Messfeier, im Bußakt beispielsweise, wenn mir dann bewusst wird, ja, da gibt es Unversöhntheiten in meinem Leben. Aber ich möchte alles dran setzen, damit diese überwunden werden. Die Versöhnung beginnt ja mit der Bereitschaft im eigenen Herzen, nicht mehr nachtragend zu bleiben, an den Fehlern der anderen herumzudoktern oder auch an meinen eigenen Begrenztheiten fast zu verzweifeln, sondern es Gott zu überlassen, im Vertrauen, dass alles, was er zulässt, mir nicht schaden wird. Und wenn es sich auch ganz übel und schmerzhaft anfühlt, es wird mir nicht schaden, wenn ich mich Gott hinwende, wenn ich mit dieser Einsicht in eine Messfeier hineingehe und dann diejenigen, über die ich übel denke oder die mir übel mitgespielt habe, auf den Altar lege und in das kostbare Blut der Versöhnung Jesu Christi eintauche bei der Messfeier, ganz bewusst für diese Menschen in dem Augenblick beten, dann geschieht schon der wesentliche Aspekt der Versöhnung. Wenn ich dann später auf diese Person beispielsweise zugehe und unternehme Bemühungen der Versöhnung und das wird beispielsweise nicht angenommen, dann muss ich mich nicht beleidigt fühlen und wieder erneut in die Unversöhntheit hineinfallen, sondern ich muss mich sofort distanzieren von der Situation und sagen, ich habe meinen Teil getan, Herr. Und jetzt bete ich für diesen Menschen, der nicht in der Lage ist, meine Versöhnungsbitte anzunehmen. Wenn Jesus sagt, betet für die, die euch verfolgen und segnet die, die euch verfluchen, dann will er damit keine Überforderung für uns, sondern er will uns ein Heilmittel geben, damit unsere Seele Frieden findet. Versuchen sich darauf einzulassen, wenn Sie einen Menschen sich vor Augen führen, der Ihnen übel mitgespielt hat. Sei es in der Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz, durch Mobbing, durch Übervorteilung oder dass man zu blauäugig war, zu früh vertraut hat und jemand hat einen furchtbar betrogen oder was es auch gewesen sein mag. Wenn Sie sich einen solchen Menschen vorstellen und in der Vorstellung dieses Menschen fängt Ihr Herz schon wieder an zu pochen und die Galle fängt schon wieder an zu brodeln, versuchen Sie, diesen Menschen einfach in dieses liebende, kostbare Blut des Herrn Jesus hineinzuhalten, denn Gott liebt diese Person genauso wie mich selbst. Über Jesus ist das möglich. Versuchen Sie, diesen Schritt zu machen, vielleicht in diesem Augenblick schon. Und dann tun Sie das, was Jesus uns aufträgt. Betet für die, die euch verfolgen. Mit verfolgen können wir auch die Menschen meinen, die uns übel mitgespielt haben, die uns verletzt haben, die uns so wehgetan haben, die uns über Jahre betrogen haben. Halten Sie einen solchen Mensch in die Liebe Gottes, in die Barmherzigkeit Jesu hinein. Jesus, Barmherzigkeit für diesen Menschen. Und Sie werden vielleicht spüren, dass die Seele dabei aufschreit und sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht. Das, was der mir zugefügt hat. Lassen Sie Ihre Emotionen ruhig tun, was Sie will in dem Augenblick. Bleiben Sie mit dem Willen und dem Verstand dabei, dass Sie sagen, das ist Auftrag Jesu. Und dann warte ich ab, was geschieht. Was geschieht nämlich, wenn ich anfange, für einen solchen Menschen zu beten und ihn in die Liebe Gottes zu halten, ihn in das kostbare Blut Jesu einzutauchen, durch das wir versöhnt sind mit Gott und miteinander. Dann passiert nämlich eine gewisse Loslösung von mir. Ich gebe diesen Menschen in die Liebe Gottes ab. Ich muss nicht mehr der Richter sein, ich muss das Urteil nicht weiter fällen über diesen Menschen, sondern ich gebe ihn ab. Es geschieht auf einmal eine unmerkliche Distanz. Wenn ich anfange, für einen solchen Menschen zu beten und noch mehr ihn zu segnen, dann gebe ich ihn im Akt des Segens in die Liebe Gottes hinein, in das Herz Jesu hinein. Und dann soll Jesus mit ihm machen, wie es ihm gefällt. Aber sie werden spüren, dass sie selber frei werden. Im Beten für die, die uns verfolgen, im Segnen derer, die uns verfluchen, erhalten wir selber eine Frucht, nämlich eine innere Freiheit. Auf einmal beruhigt sich der Pulsschlag. Auf einmal kann ich wieder tiefer durchatmen. Die Knie hören auf zu zittern. Ich spüre, ich werde in einen Frieden hineingestellt. Die Frucht des Segens für mich selber, also der Segen, den ich für andere spreche, die Frucht des Segens wird für mich ein innerer Friede sein, etwas wie eine Befreiung. Ich bin plötzlich ein Problem los. Ich bin dieses Verzahntsein in diese Übelkeit dieses Menschen. Ich werde das los. Ich spüre auf einmal, dass ich es nicht mehr nötig habe, diesen Menschen innerlich runterzumachen oder in meiner Fantasie ihm Racheakte zu vollziehen oder an den Hals zu wünschen. Ich werde frei davon. Ich versündige mich nicht mehr weiter an ihm, weil ich eine Mauer aufgerichtet habe. Und indem ich diese Mauer aufgerichtet habe, bin ich ja selber verstockt und versteinert an dieser Stelle. Ich werde halsstarrig. Ich darf gar nicht über die Situation nachdenken. Mir kocht die Galle über. Das Herz fängt an, mir zu brechen. Die Unversöhntheit, die ich glaube, aufrechterhalten zu dürfen, weil ich ja in gutem Recht bin, ich muss den anderen ja abstrafen, weil das ist ja nur eine geringe Strafe für die Größe des Übels, das er mir zugefügt hat. Ich fühle mich dabei im Recht, aber spüre gar nicht, dass ich dabei vergifte. Dass ich dabei bin, mir selber zu schaden. Wenn der Unversöhntheit bleibt mit sich selbst, mit anderen oder mit Gott, der schadet sich selbst, weil er sich selbst immer wieder neu in diese Unversöhntheit hineinkatapultiert, in diese Trauer, in diesen Schmerz, in diese Wut. Und wenn das ewig aufrecht erhalten wird, dann kommen wir aus dieser Situation des Seesturms überhaupt nicht heraus. Dann können wir einerseits sagen, ja, ich kenne und liebe meinen Jesus, aber was diesen Bereich meines Lebens betrifft, da bleibe ich mit den Jüngern auf dem See und schreie vor Angst und vor Wut und vor Verzweiflung und komme keinen Schritt weiter. Ich bleibe sozusagen in der inneren Kerkerzelle meiner Seele, die mich gefangen hält und merke gar nicht, dass es dämonische Kräfte sind, die ich da freilasse, die ich selber freilasse, weil ich den Schritt der Versöhnung nicht mache. Ich selber schade mir und fühle mich dabei noch in gutem Recht. Mein Leben wird bitter, mein Gesichtsausdruck spricht Bände, mein Leben ist voller Traurigkeit, dann bleibt am Ende nur noch diese Enttäuschung übrig. Ja, ja, das Leben, es hat mich rechts und links überholt. Wenn ich nochmal geboren würde, ich würde alles anders machen. Ja, was würdest du anders machen? Du würdest vielleicht ganz andere Begrenztheiten haben, aber wir brauchen gar nicht darüber zu spekulieren. Es ist einfach wichtig zu wissen, wo der Schlüssel ist, um aus diesem Hamsterrad der Überforderung und dieser inneren Kerkerzelle des Üblen, wie ich da herauskomme. Jesus gibt uns den Schlüssel zur Öffnung dieser inneren Kerkerzelle. Sein kostbares Blut, seine Bereitschaft, sich hinzugeben für eine Welt, die ihn am liebsten rausschmeißen möchte. Er betet für die, die ihn verfolgen. Er segnet die, die ihn verfluchen. Das tut er am Kreuz. Und damit erweist er sich als der Sohn Gottes, als der Erlöser der Welt. Stärker als jede Macht der Finsternis. Und die satanischen Mächte dieser Welt verzweifeln und fahren dahin, wo sie hingehören. In Jesus und in seiner Liebeskraft am Kreuz, in seiner Barmherzigkeit, die sich das Herz öffnen lässt, damit der Quell des Lebens für uns sprudelt. In dieser Barmherzigkeit erfahren wir die Kraft der Versöhnung. Deshalb, wenn wir nur analytisch vorgehen, wenn wir nur ein Problem analysieren und dann versuchen, naja gut, ich will versuchen, nochmal Frieden zu schaffen, ich gehe nochmal auf deinen zu, dann bin ich immer noch fixiert auf das Problem und auf diese Person. Und es wird vielleicht menschliche Qualität haben, das Ganze. Aber die Verletzung bleibt. Wenn wir die Versöhnung erwirken über Jesus Christus, dann sind wir im Gnadenstrom seiner Liebe. Wir werden beten und diesen betreffenden Menschen segnen, auch wenn wir jetzt noch gar nicht wissen, in welche Worte wir das später kleiden werden. Aber ich spüre jetzt schon, in dieser Geste des Segnens liegt für mich heilsame Kraft. Die Galle braucht mir nicht mehr überfließen. Das Herz braucht mir nicht mehr brechen. Denn der Nacken braucht nicht mehr halsstarrig zu sein. Ich brauche mich nicht mehr zu versteinern und der Liebe zu verweigern. Ich kann mich plötzlich gelassen wieder der Liebe Gottes öffnen. Das löst sich vielleicht in Tränen. Vielleicht fangen die Knie noch einmal an zu zittern, weil ich spüre, meine Güte, ich gebe einen ganzen Bereich von mir selber auf. Ich gebe ein ganzes Stück von mir selber auf. Wer aber bereit ist, sich zu verlieren, wer bereit ist, sich selber aufzugeben in diesem Sinne, der wird das Leben gewinnen, verheißt uns doch Jesus. Also hab keine Angst davor, dass du dich vor dem anderen lächerlich machst, dass der dann höhnisch lacht und sagt, so eine Flasche. Oder jetzt ist der Frieden wiederhergestellt und die andere Person sagt zynisch, ich hab ihn wieder so weit. Dann fall nicht erneut in die Wut, sondern bleib bei deinem Jesus und sage, Herr, ich habe meinen Teil getan. Was der andere daraus macht, ist seine Sache. Der muss sehen, wie er damit umgeht. Wenn er die Hand, die ich ihm reiche, annimmt, gut. Wenn nicht, ist das seine Sache. Ich gehe sofort wieder auf Distanz, gehe zu meinem Jesus und segne ihn als nächstes wieder. Indem ich den anderen segne, tue ich das, was Jesus uns aufträgt, weil das der Schlüssel zur Verwandlung ist und gleichzeitig werde ich hineingenommen in den Schutzmantel der Liebe Gottes. werde gestellt unter diesen Gnadenstrom der Barmherzigkeit Gottes. Aus der geöffneten Seitenwunde Jesu fließt diese Liebe seit 2000 Jahren unentwegt in uns hinein. Wie ein ewiges Jetzt. Wir können das beanspruchen, jetzt in diesem Augenblick, wo es mir bewusst wird. Im Buch Levitikus im Alten Testament wird von einem Versöhnungstag gesprochen, der einmal im Jahr gehalten werden soll. Die Priester sollen zwei Lämmer bereitstellen, eins für Azazel, das ist der Wüstengeist, der Dämon, der Teufel also, und das andere für den Herrn. Und das Lamm, das dem Azazel, also diesem Wüstengeist, diesem Dämon gewidmet wird, das ist der Sündenbock. Auf den legen die Priester dann die Hände und legen die Sünden des ganzen Volkes, die dann bekannt werden, in diesem symbolischen Akt auf diesen Bock, auf dieses Lamm. Und dann wird dieses Tier in die Wüste geschickt und sich selbst überlassen. Da wird es früher oder später verhungern und verkommen oder von wilden Tieren zerrissen. Der Sündenbock. Und das andere ist das Lamm für den Herrn. Das wird geschlachtet auf dem Opferaltar. Und im Hebräerbrief wird ausführlich darüber gesprochen, dass im ganzen Alten Bund immer und immer wieder dieses Opfer dargebracht werden muss. Und die Priester müssen auch Opfer für ihre eigenen Sünden bringen. Aber in Jesus Christus haben wir einen hohen Priester gefunden, der es nicht mehr nötig hat, für seine eigenen Sünden zu opfern, sondern er opfert sich selbst für die Erlösung der Welt, für das Heil der Menschen. Jesus vereinigt in sich also diese beiden Aspekte. Er ist Sündenbock und er ist Opferlamm, das am Kreuz hingerichtet und geschlachtet wird. Jesus nimmt das alles in Kauf. Gott nimmt in Kauf, dass die menschliche Hülle seines Wesens so vermaledeit wird, so verunstaltet wird, so zerstört wird, auf grausamste Weise zerstört, mit allen Aspekten dieser Zerstörung, mit der öffentlichen Zurschaustellung und der Entblößung, mit allen Formen von Demütigung, mit großem Hass, in großer Ironie wird er da aus dieser Welt hinausgeworfen. So meinen seine Gegner. Sie können das mit dem Leib Jesu Christi machen, aber mit seiner Gottseele eben nicht. Gott manifestiert sich in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz in dieser unglaublichen Unlogik. Menschlich gesehen ist das so unlogisch. Sich ganz zu verlieren, aber dann setzt eben der Glaube an, um sich ganz neu zu finden. Die Auferstehung ist denen gewiss, die sich in diese Liebesdynamik Gottes einbeziehen lassen, sich hingeben für die anderen, ganz aus dem Kreuzesgedanken Jesu Christi heraus, sich ganz aufbrauchen lassen, zerreiben lassen wie ein Korn zwischen den Mühlrädern, aber in dem Wissen, es wird anderen zum Heile dienen. Christliches Ideal ist daraus entstanden, die Hingabe aus Liebe für Kranke und Sterbende. Der heilige Aloysius zum Beispiel, der in jungen Jahren in der Stadt Rom einer Pestepidemie zum Opfer fiel, weil er nicht wollte, dass er diese Menschen allein ließ, sondern er sagte, ich muss ihnen an der Seite stehen. Mit der Kraft Jesu hat er es geschafft. Er selber hat sein Leben auf diese Weise in jungen Jahren verloren und dennoch hat er sein Leben gewonnen. Das Leben verlieren, das irdische Leben verlieren, um das Himmlische, das Ewige zu gewinnen. Und je größer der Akt der Hingabe ist, desto gewaltiger und leuchtender wird dann das, was daraus aufersteht, sein. Leuchtender Samen für das Reich Gottes hier auf Erden. Ausgestreut durch das Blut der Märtyrer. Ausgestreut durch die Lebenshingabe derer, die sich ganz in Dienst nehmen lassen für Christus, die nicht mehr auf die Schmerzen achten, die das Ganze mit sich bringt, die nicht mehr auf die Mühen und auf die Lasten schauen, die das Ganze kostet, sondern die nur noch auf Jesus schauen und sagen, ich kann gar nicht anders. Ich muss das tun, wie du es getan hast, Herr, denn ich will dir so nah sein. Du sollst das, was du einmal am Kreuz getan hast, in mir auch tun dürfen. Die Hingabe zur Rettung der Welt. Und so werden wir Miterlöser, so wie der Apostel Paulus das sagt. Wir werden Miterlöser, ganz nah bei Jesus. Unser Leben zur kostbaren Opfergabe für die Erlösung der Welt. Und wir werden dabei gar nicht die Sichtweise haben, dass uns übel mitgespielt wird oder dass wir jammern müssten dabei, sondern ist der Jubel einer Seele, die weiß, dass sie Gott in seiner ewigen Herrlichkeit ganz, ganz nah ist. Märtyrer sind doch keine Masochisten und keine Sadisten, die sich nach dem Leiden sehnen oder nach dem Leiden anderer sehnen. Das sind doch keine kranken Menschen. Das sind Menschen, die so von der Liebe Gottes durchdrungen sind und so sehr im Licht sind, jetzt schon, dass sie die Kraft haben, auch in einer konkreten Bedrohungssituation gar nicht mehr auf die Wellen zu schauen, sondern einfach zu sagen, es passiert hier nur das, was Gott will. Jesus, verlass mich nicht. Jesus, sei du mein Ein und Alles. Selbst auf den schwankenden Planken meines Lebens. Jesus, du bist meine Rettung. Du bist mein Ein und Alles. Du bist mein Heil. Jesus, danke. Und so können wir wirklich im Gebet, in dieser gebetvollen Hingabe und Einheit mit Christus bereitet werden, um alle Schmerzen dieser Welt auszuhalten. Und nicht nur das, es geht ja nicht nur um einen Aushalten, es geht ja nicht um das Passive, sondern im Aushalten, in der Liebe Gottes, halten wir es aus und verwandeln diese Situation. Weil wir einsteigen in dieses verwandelnde Kreuzesgeschehen Jesu Christi. Also alle Versöhnung, die nachhaltig auf dieser Erde geschehen soll, muss ihren Ursprung in der Hinwendung zu Jesus Christus nehmen. Und Jesus wird, wie schon einige Male betont in diesen Exerzitien, der eigentlich Handelnde sein, weil er sich dieser hingabevollen und liebenden Seele eines Menschen einverleibt sozusagen. Er kommt in diese Seele hinein, er wird sie benutzen, er wird durch sie hindurch heilsam wirken auf die Versöhnungsfelder oder auf die Schlachtfelder dieser Welt, die diese Versöhnung so nötig brauchen. Die Vergebung, zu der wir dann in der Lage sind, wird nachhaltig sein. Und wir werden spüren, ich selber komme dabei nicht zu kurz. Ich kann vielleicht eine große Summe Geldes verlieren, vielleicht in einem Erbstreit, vielleicht in einer Investition, die ich gemacht habe, in gutem Glauben, dass da ein gutes Zentrum mit entsteht, und werde dann so bitter enttäuscht und verliere dann vielleicht eine große Summe Geldes oder im Erbstreit. Wissen Sie, ich bin so weit, wenn es um einen Erbstreit ginge, und meine Verwandten würden mit mir ringen um 5 oder 10 oder wie viel 1.000 Euro. Ich würde sagen, komm, nimm den ganzen Kladderadatsch. Was soll ich dir von meinem noch dazugeben, damit du zufrieden bist? Aber lass mich bloß in Ruhe mit diesem weltlichen Kram. Ich habe keine Lust, mich an dir zu versündigen oder mich an diesem ganzen Thema zu versündigen. Ich habe gar keine Zeit dazu, mich mit sowas aufzuhalten, mit so einem Quatsch. Und wer sein Leben materiell auf das Erbe eines verstorbenen Menschen aufbaut, naja, der hat es ohnehin bitter nötig. Und er wird auch mit dem erhaltenen Erbe früher oder später wieder an seine Grenzen stoßen, weil er vielleicht nicht mal mit Geld umgehen kann. Also was soll der ganze Zirkus? Warum sollen wir uns wegen Erbschaftsstreitigkeiten zerstreiten und Unversöhnlichkeiten in Kauf nehmen, dass man bis in die nächste Generation hinein kein Wort mehr miteinander redet? Das sind doch die Situationen, vor denen Jesus steht, liebevoll den Menschen anschaut und nur den Kopf schüttelt und sagt, was vertut ihr an guten Möglichkeiten, dadurch, dass ihr euch so selber vergittert und verballert in eurem Hass und in eurer Abgrenzung. Eine Seele, die sich Christus hinwendet, die wird weich, die wird flexibel, die wird spüren, dass es gar nicht mehr nötig hat, sich mit Irdischem so abzusichern, sondern die wird immer bereiter sein, sich auch der Vorsehung Gottes und der Liebe Gottes anheimzugeben. Nicht als Schmarotzer in einer Gesellschaft, der sagt, lass die anderen arbeiten und die Geld verdienen und ich gehe dann betteln, die sollen für mich mitsorgen. Nein, so ist das nicht zu sehen. Aber mitten in meinen Mühen, die ich anwende oder aufwende, um mein Lebensschiffchen irgendwie über Wasser zu halten, aber eben auch nicht mehr. In dem Treuen, was ich tue, in der Verantwortung für mein alltägliches Leben, auch in der Familie, tue ich meinen Teil. Aber nicht mehr, bitteschön, weil die Zeit, die dann übrig bleibt und die Lebenskräfte, die brauche ich, um wirklich diese lebendige Beziehung mit Gott zu haben und mich dann daraus führen zu lassen, um heilsam wirken zu können in meine Umgebung hinein. Im ehrenamtlichen Engagement, vielleicht im karitativen Tun, aber eben auch in diesem Dienst der Versöhnung. Friedensstifter werden. Das sind ja nicht nur Menschen, die aus politischem Kalkül irgendwie zwischen die Fronten gehen, weil sie gute diplomatische Fähigkeiten hätten, sondern Friedensstifter im Sinne Jesu, die Jesus selig preist. Das sind Menschen, die sich ganz dieser Barmherzigkeit Gottes anvertraut haben, die voll sind von dieser Reinigung durch das kostbare Blut Jesu, die sich nicht mehr erpressen lassen durch irgendwelche äußeren Streitigkeiten, sondern die einfach nur noch auf die Liebe Jesu schauen und von daher auf die streitenden Parteien zugehen und versuchen, diese Liebe Gottes zu bringen. Beten für die, die einem Übel mitspielen oder für die Verfeindeten und sie segnen. Das ist zentral. Das ist das Werk der Versöhnung und der Vergebung. Und da müssen wir selber einsteigen. Das nimmt uns niemand ab. Aber vielleicht ist es gut, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie vielleicht in einer Situation sind, in der Midlife-Krise oder in der Pubertät oder im herannahenden Alter und man schaut so traurig auf das Vergangene zurück, auf das Verpasste oder auf das Schiefgelaufene, auf das, was einem genommen wurde. Versuchen Sie es einfach mal von diesem hier jetzt Gesagten anders zu sehen, dass Sie sagen, ich lege das alles mal dahin, aber nicht, um daran zu verzweifeln und lieber das Buch wieder zuzumachen und wieder in die tagtägliche Verdrängung hineinzugehen, sondern es anzuschauen und die Situation zu nehmen und sie zu segnen. Der Augenblick, als mein Ehepartner gestorben ist. Der Augenblick, als ich verlassen wurde. Der Augenblick, als ich Geld verloren habe, weil ich gutgläubig war und betrogen wurde. Der Augenblick, wo mir irgendwas aus der Hand geglitten ist. Der Augenblick, wo ich mich auch versündigt habe, weil ich Menschen angeschnauzt oder angeschrien habe, weil, ich weiß auch nicht warum, weil ich vielleicht einfach nur verrückt war. All diese Situationen, wo ich mit mir selber unglücklich bin, alles das kann plötzlich ins Licht gehoben werden und ich bin in der Liebe Gottes in der Lage, mir das anzuschauen, ohne daran zu zerbrechen. Ich kann das anschauen, wo auch immer schuldhaft es ist, kann ich das vor Gott legen und kann um Vergebung bitten. Ich kann es in die Beichte bringen. Und dann ganz neu anfangen, diesen geistlichen Weg weiter fortzusetzen. In der Kraft des kostbaren Blutes Jesu Christi werden wir die Versöhnung bewirken. In unserem eigenen Herzen zunächst einmal. Was der andere draus macht, wie gesagt, ist seine Sache. Aber wir werden versöhnte Menschen sein. Wir werden auf einmal versöhnt sein mit unserer eigenen Lebensgeschichte. Wir werden versöhnt sein mit unseren eigenen Grenzen und Fehlern, mit unseren Einsamkeiten. Wir werden versöhnt sein mit Gott, dem wir vielleicht lange Vorwürfe gemacht haben. Wir werden versöhnt sein mit uns selbst und unseren eigenen Mucken und Macken. Wenn dann jemand kommt, auf dich zukommt und dir deine Fehler vorhält, weißt du eigentlich, was mit dir los ist? Weißt du eigentlich, was du für einer bist? Und dann fängt er an, dir Vorhaltungen zu machen. Dann können sie ganz gelassen antworten, soll ich dir was verraten? In Wirklichkeit ist es noch viel schlimmer, als du glaubst. Aber Gott liebt mich trotzdem. Und dann sagen sie Ade und segnen diese Person. Die wird mit offenem Mund stehen bleiben. Aber nicht in der Genugtuung, so, der habe ich es jetzt aber gegeben, sondern in Schlagfertigkeit oder so, sondern in diesem Wissen, du mit deinen Vorwürfen, geh zu Gott. Ich segne dich, halte dich hinein ins kostbare Blut. Ich weiß selber mittlerweile um meine Fehler, meine Schwächen und Grenzen. Ich habe sie angenommen, weil ich weiß, dass Gott mich liebt. Jenseits all dieser Trümmerfelder und Fehler meines eigenen Lebens. Das steht auch im Matthäus-Evangelium. Gott ist in der Lage, jede Sünde zu verzeihen. Es gibt keine Sünde, die so groß wäre, dass Gott sie nicht vergeben kann. Und wenn Gott einem Saulus die Sünde der Christenverfolgung vergeben kann und ihn trotzdem zum größten Apostel Europas machen kann, dann wird er mit meinen Sünden auch fertig. Nur eine Sünde vergibt Gott nie. Diese willentliche Verweigerung des Heiligen Geistes, die willentliche Verweigerung seiner Gnade und die willentliche Verweigerung des Glaubens. Beten wir darum, dass wir Menschen der Versöhnung werden. Versöhnt, aber auch der Versöhnung dienend. Jesus, Barmherzigkeit.